Wenn ein Wissenschaftler ein Buch schreibt und anschließend sagt, dem Leser soll übel werden, wenn er das liest, dann lässt das zweierlei Deutung zu. Entweder er will als Autor eine provokante These vertreten, oder aber er meint es ernst, weil er sich mit einem furchtbaren Thema beschäftigt, so wie Professor Jörg Barbarowski, der heute unser Gesprächspartner ist in SWR 2 Zeitgenossen. Er ist Historiker an der Humboldt-Universität in Berlin, auch ein vielgelesener, auch ein umstrittener Autor, und immer, fast immer, ist sein zentraler Forschungsgegenstand in den vergangenen Jahren Gewalt gewesen. Gewalt, was sie in den letzten 100 Jahren angerichtet hat an maßloser Verheerung, welche Blutspur sie durch die Jahrhunderte zieht und wie sie heute wieder in zeitgemäßer Gestalt unsere ach so zivilisierte, friedliebende Gesellschaft tiefer stört. Herr Barbarowski, Eigenwerbung machen Sie ja da nicht gerade, wenn Sie hoffen, dass dem Leser bei der Lektüre Ihrer Bücher übel wird. Was haben Sie davon?
Ich habe davon nichts. Aber der Leser hat möglicherweise etwas davon, weil er verstehen wird, was Gewalt tatsächlich ist, wenn sie ausbricht. Wir, die wir in befriedeten Gesellschaften leben, können uns Gewalt ja im Grunde nur vorstellen. Wir können Bilder von Gewalt im Kopf haben. Wir können über Gewalt reden und wir sehen Gewalt auf Bildern oder im Fernsehen. Das ist aber nicht das Gleiche, als Gewalt zu erleiden, sie auszuüben oder ihr unmittelbarer Zeuge zu sein. Gewalt ist hässlich, Gewalt ist grässlich, die Opfer schreien, die Täter haben verzerrte Gesichter, Blut hat einen Geruch und das Schreien von Menschen wird man lange nicht vergessen. Und damit der Leser begreift, dass die vorgestellte Gewalt etwas anderes ist als die erlittene, ist es wichtig, ihn in die Gewalt hineinzuführen. Und das versuche ich mit Sprache zu tun. Es gibt Historiker, die halten das für falsch, weil sie glauben, das sei voyeuristisch, das solle man nicht machen, man solle Distanz zum Gegenstand aufbauen. Das tue ich ja auch, indem ich distanziert und kühl über Gewalt schreibe. Aber ich beschreibe, was passiert. Niemand würde sich doch wundern, wenn jemand beschreibt, was Liebe ist. Und das mit blumigen Worten umschreibt, damit man sich vorstellen kann, wie sich jemand fühlt, der verliebt ist. Und mit der Gewalt muss man das eben auch so machen.
Das heißt, die drastischen Bilder, die drastischen Zeugenaussagen aus der Stalinzeit, aus der Nazizeit, aus Ruanda, wo auch immer her, die beziehen Sie aus authentischen Quellen und verarbeiten sie direkt auch für Ihre Arbeit.
Ja, ich beziehe sie aus authentischen Quellen und wenn ich diese Quellen lese, dann kann man sich ja doch ein Bild davon machen, was es bedeutet, Gewalt auszuüben. Und ich versuche, diese Texte für den Leser zu übersetzen und dem Leser zu erklären, warum Gewalt ein sinnvolles und sinnbehaftetes Verhalten sein kann. Wenngleich es ein schreckliches Verhalten ist, ist es mit Sinn aufgeladen und Gewalt hat immer eine Bedeutung. Sonst könnte ich die Quellen ja einfach sprechen lassen. Dann hätten wir eine Geschichte des Grauens, sich ein Grauen an das nächste reiht. Das ist aber nicht das, was ich mir vorstelle, sondern ich möchte dem Leser erklären, warum Gewalt etwas ist, was immer ein Teil unseres Lebens bleiben wird und auch nicht verschwinden wird. Das ist meine Aufgabe, dass ich die Gewalt in ihrer Drastik darstelle, dann aber versuche zu erklären, was sie mit uns macht.
Gehört für Sie latente Gewaltbereitschaft zur menschlichen Grundausstattung? Ist sie immer und überall präsent aktivierbar?
Ja, überall, wo Menschen miteinander zu tun haben, ist Gewalt latent vorhanden, weil überall dort, wo mehr als zwei Menschen zusammenkommen, entstehen sofort Machtverhältnisse, weil in bestimmten Situationen entschieden werden muss, wer die Befehlsgewalt haben soll, wer gehorchen, wer entscheiden soll. Selbst bei Abstimmungen muss entschieden werden, wer gehorchen soll und wer entscheiden soll. Manche sind stärker, manche sind schwächer. Es muss gar keine Gewalt passieren, aber da wir alle Aggressionen haben und wir uns doch jeden Tag über andere auch ärgern, möglicherweise nur für einen Bruchteil von Sekunden, manchmal etwas länger, sind wir eigentlich immer in Gefahr, dass wir die Gewalt sprechen lassen, wenn wir wissen, dass wir nicht bestraft werden und dass es keine Sanktionen geben wird. Dann ist das eine Option. Eine Option ist es immer, aber dann wird es eine wahrscheinlichere Option, dass wir auf Gewalt zurückgreifen. Und deshalb, glaube ich, ist es ein Irrtum anzunehmen, dass die Gewalt irgendwann einmal verschwinden könnte, so wie die Empathie und die Liebe und das Mitleid zu unserer Grundausstattung gehören, so ist es auch die Gewalt.
Aber dem, was Sie da sagen, als Historiker liegt ja ganz offensichtlich ein bestimmtes Menschenbild zugrunde. Also, dass der Mensch auch durchaus fähig ist, ohne direkten Zwang, ohne Not, ohne Hunger, ohne in Lebensgefahr zu sein, seine Artgenossen zu töten. Glauben Sie das?
Ja, natürlich. Menschen sind ja sehr verschieden. Popitz, der Soziologe Popitz, sagt ja, der Mensch muss nicht töten, er kann es aber immer. Und weil er es immer kann, ist es auch immer möglich, aber es tun nicht alle. Wir können uns ja immer gegen unsere Neigungen entscheiden. Aber es gibt Menschen, die andere Menschen für wenig Geld umbringen, weil sie zum Beispiel Hunger haben, weil alle anderen Menschen ihre Umgebung auch töten, um sich zu bereichern. Denken Sie an Bürgerkriege, an Epidemien, an Hungersnöte, an Gebiete, in denen der Staat zusammengefallen ist, Naturkatastrophen, wo Menschen plündern, weil sie überleben wollen. Das sind ja alles Möglichkeiten des Überlebens. Am Ende wollen alle Menschen den anderen überleben. Und das können sie unter unterschiedlichen Umständen auf verschiedene Weise erreichen. In unserer Gesellschaft sind die wenigsten Menschen darauf angewiesen, überhaupt Gewalt auszuüben. Man könnte auch polemisch sagen, wir können uns Mitleid leisten, weil wir in Situationen leben, in denen das nichts kostet. Mitleid kann sich im syrischen Bürgerkrieg, wahrscheinlich können sich das nur wenige Menschen wirklich leisten, aber sie müssen im Gegensatz sehr viel mehr als wir darauf vorbereitet sein, auch Gewalt ausüben zu können, weil sie sonst nicht weiterleben könnten. Ganz abgesehen davon gibt es in befriedeten Gesellschaften Menschen, die einfach andere Menschen schlagen, misshandeln, töten, weil es ihnen Spaß macht. Es gibt Menschen, die sind böse. Und das ist etwas, was ins Bild vieler, die im Frieden leben, nicht hineingehört. Wir suchen dann sofort nach Motiven, nach Gründen, nach sozialen Ursachen, nach der sozialen Verankerung. Aber wenn Sie den Fall nehmen, der sich vor einigen Jahren in Berlin zugetragen hat, als ein vietnamesischer Junge am Alexanderplatz von einer Jugendgang zu Tode getreten wurde, anlasslos, ohne jeglichen Anlass, dann können Sie nicht anschließend mit dem Argument kommen, die Täter waren arbeitslos. Das funktioniert einfach nicht. Die Arbeitslosigkeit hat dem Täter nicht die Hand geführt, sondern es war einfach die Lust daran, jemanden zu schlagen und seinen Tod in Kauf zu nehmen, weil das nicht aus Aggression entstand, sondern aus Berechnung. Wir bringen heute mal jemanden um oder wir treten jemanden tot.
Aber dahinter steht ja immer das Bedürfnis nach Erklärung. Wenn ich die Umstände, die Lebensverhältnisse, die sozialen Bedingtheiten zitiere, ist da der Wunsch, das eigentlich Unfassbare zu erklären. Gelingt Ihnen das? Zu erklären?
Ich finde es gar nicht so unfassbar. Es gibt Menschen, die leben in einem Umfeld, in dem Gewalt eine ganz normale Handlungsressource ist, in der Vater die Kinder schlägt, in der die Kinder sehen, dass der Vater die Mutter schlägt wiederum die Kinder. Auf der Straße setzen sich Menschen durch mit der Faust und sind Bandenkriege, Mafiosi, die in dicken Autos herumfahren und aus Fenstern schießen. Das sind ja Lebenserfahrungen, die Menschen machen können, die zum Beispiel gar nicht gewalttätig sind, aber die damit aufwachsen, dass Gewalt eine Machtressource ist. Das Irritierende geschieht nur dann, wenn diese Leute aus ihren Vierteln herauskommen und irgendwo etwas tun, wo das gar nicht Machtressource ist, wo man sich mit Argumenten durchsetzt. Dann taucht die Irritation auf, die gar nicht da wäre, würden diese Leute sich nur unter sich begegnen. Insofern ist das im Grunde gar kein Rätsel. Ein Gewalttäter in einem gewalttätigen Umfeld ist gut beraten, mit Gewalt umgehen zu können. Wenn jemand aber in ein befriedetes Viertel zieht, wird er auffallen. Alle werden irritiert sein und er wird über kurz oder lang im Gefängnis landen, weil man dort sein abweichendes Verhalten nicht akzeptieren kann. Gewalt ist immer nur dann abweichendes Verhalten, wenn alle anderen in der Umgebung Macht auf andere Weise erringen können. In einer von Gewalt strukturierten Umgebung wäre ein Verhalten, das friedlich wäre, dem würde man völlig verständnislos begegnen, weil derjenige sich ja nicht durchsetzen könnte. Deshalb ist Gewalt gar kein Rätsel. Wenn man verstanden hat, dass Gewalt eben zur menschlichen Grundausstattung gehört, dann ist es irgendwie auch klar, dass es immer Situationen geben kann, in denen das eine sinnvolle Option sein kann, sich Respekt zu verschaffen oder Macht zu gewinnen.
Das heißt, der Pazifist im syrischen Bürgerkrieg hat deutlich weniger Überlebenschancen als derjenige, der sich einer Miliz anschließt und kämpft.
Ja, er hätte nicht nur bedeutend weniger Überlebenschancen, ihm würde auch niemand folgen. Stellen Sie sich vor, ein Pazifist würde durch den Bürgerkrieg ziehen und die Leute zum Frieden aufrufen. In Kontexten, in denen alle Angst vor dem nächsten Angriff haben. Das wäre völlig kontraproduktiv und der Pazifist würde den nächsten Tag nicht überleben.
Sein Verhalten wäre demnach sinnlos und das Verhalten des Gewalttäters in diesem Kontext sinnvoll. Das ist das, was Sie meinen.
So könnte man es sagen. Der Pazifist ist einer, der sich im Frieden bewegt. Das ist ja das Interessante, dass Pazifisten, wenn man sie historisch betrachtet, waren immer Agitatoren, die in friedlichen Gesellschaften für den Frieden warben. Aber Pazifisten hat man im russischen Bürgerkrieg nicht gesehen oder im syrischen Bürgerkrieg auch nicht. Es ist ja nun gerade das Kennzeichen des Friedens, dass der Frieden davon lebt, dass es Menschen gibt, die ihn erzwingen können. Und dann kann man sich Pazifismus leisten, man kann sich Mitleid leisten, man kann sich die Berufung auf Menschenrechte leisten, wenn man den Frieden erzwingen kann. Aber dahinter steht immer auch die Möglichkeit, mit Gewalt, mit Einsatz von Gewalt, andere davon abzuhalten, selbst gewalttätig zu werden. Deshalb ist der Pazifismus überhaupt keine Option, weil der Pazifismus leugnet, dass der Frieden auf der Möglichkeit seiner Erzwingung beruht. Man kann den Frieden jederzeit erzwingen. Wenn man es nicht könnte, wäre es schnell vorbei mit dem Frieden. Und Pazifisten glauben, dass man mit guten Argumenten und mit dem Vorlesen von Gesetzestexten und Menschenrechten, dass man damit den Frieden erzwingen kann und den Krieg sozusagen überwinden kann. Aber das ist falsch.
Ich könnte mir vorstellen, dass sich da jetzt beim Zuhören einige winden.
Natürlich.
Denn dem liegt ja auch ein Menschenbild zugrunde, das nicht unbedingt dem menschenfreundlichen Ideal entspricht. Was bringt einen Historiker dazu, so skeptisch, misanthrop zu denken? Man könnte sich ja auch als Historiker auf die Errungenschaften der Aufklärung stürzen und stützen.
Ja, aber es ist doch sicher kein Zufall, dass die Errungenschaften der Aufklärung in eine Zeit fielen, als das staatliche Gewaltmonopol sich langsam durchsetzte. Dass Menschen sich nicht mehr jeden Tag um ihre Sicherheit kümmern mussten. Dass sowas wie Gesellschaft in einem großen Kommunikationsrahmen nur möglich war, weil dieser Kommunikationsrahmen staatlich gesichert werden konnte. Man konnte im 18. Jahrhundert ohne Angst vor Räuberbanden durch Deutschland fahren. Das war 100 Jahre vorher noch nicht möglich. Also sowas wie Gesellschaft, wo eine Verständigung darüber möglich ist, was man sein möchte und was man will, ist nur möglich unter Bedingungen des Friedens, den irgendjemand erzwingen kann. Und er ist nur unter Bedingungen von Kommunikation möglich. Und er setzt voraus, dass Leute oder dass Menschen freie Zeit haben zur Kontemplation und zum Nachdenken. Ein Bauer, der jeden Tag in der Subsistenzwirtschaft ums Überleben kämpft, kann mit der Aufklärung wenig anfangen. Das heißt, auch die Aufklärung ist an Bedingungen gebunden. Ich bin überhaupt kein Pessimist, ich bin auch kein Misanthrop, sondern ich würde mich eher als einen Realisten bezeichnen. Ich habe auch kein pessimistisches Menschenbild. Ich nehme Menschen nur so, wie sie sind. Und ich glaube, dass man mit sehr viel mehr Optimismus an die Strukturierung von Gesellschaften gehen kann, wenn man den Menschen so nimmt, wie er ist. Das ist klar, das ist ein klassisches konservatives Bild. Wir haben schon genug Probleme, wir müssen nicht noch mit Utopien uns neue dazu holen, die wir dann bewältigen müssen. Wenn man ein realistisches Menschenbild hat und weiß, was die Möglichkeiten in einer Gesellschaft sind, dann findet man pragmatische Lösungen, Gewalt einzudämmen. Braucht man keine großen ideologischen Entwürfe, man braucht keinen Pazifismus, um Gewalt zu beenden. Es ist eigentlich, wenn man realistisch herangeht, ganz einfach. Man sorgt dafür, dass die Verhältnisse systematisch so eingerichtet werden, dass wir einander nicht Gewalt antun können. Das ist im Grunde die Idee von Thomas Hobbes. Das ist eigentlich alles und ich halte das für eine realistische Position. Die muss man einnehmen, gerade wenn es um Gewalt geht.
Sie haben gerade das Wort konservativ ins Gespräch gebracht. Da muss man ja wissen, Sie haben Geschichte und Philosophie studiert, ich glaube in Göttingen. Und Sie waren an der Universität nicht unbedingt ein Konservativer. Nein. Sie waren Mitglied des Kommunistischen Bundes Westdeutschland. Säulenheilige wie Pol Pot und Mao gehörten zum KBW, weiß ich selbst noch aus eigener Studienzeit. Mhm. Wie sind Sie dann zu dem geworden, der Sie heute sind? Das ist ja schon eine weite Reise von extrem links zu den Positionen, die Sie jetzt vertreten.
Ja, ich muss gleich dazu sagen, dass ich als Schüler im Kommunistischen Bund Westdeutschland war. Ich glaube, einem 16-, 17-Jährigen darf man Verirrungen verzeihen. In dem Alter macht man sich wichtig und in dem Alter braucht man Idole und man braucht Vorbilder. Und oft ist es der Zufall, der einen dahin bringt. In einer kleinen niedersächsischen Stadt, wo nichts passierte, tauchten in den 70er Jahren plötzlich diese Kommunisten aus Göttingen auf, weil es dort Arbeiter gab, die sie agitieren mussten. Und so kam plötzlich die große, weite Welt in die Kleinstadt. Und das hat mich als Jugendlicher angezogen. Wahrscheinlich hat mich auch angezogen das Martialische, das Antibürgerliche, all diese Dinge, mit denen man die ältere Generation damals ärgern konnte. Heute ärgert man die Älteren mit Krawatten und damals eben mit Mao oder Pol Pot. Ich glaube, dass das zwangsläufig so kommen musste. Ein intelligenter Mensch, der viel liest, kann irgendwann, wenn er bei Sinnen ist, nicht einfach weiter Pol Pot und Mao-Texte anbeten. Das kann man im Grunde nur, wenn man seinen Verstand systematisch ausschaltet und sich der Sektenlogik auf eine Weise unterwirft, dass man seine eigene Freiheit aufgibt. Das habe ich nie ertragen können, schon damals nicht, als der KBW darüber bestimmen wollte, wann man in Urlaub zu fahren hatte, wie viel Geld man haben durfte. Das fand ich einfach alles absurd und lächerlich. Ich hatte eigentlich immer schon eine Distanz. Eigentlich würde ich sagen, eigentlich bin ich ein konservativer Anarchist. Ich kann Einordnungen in Kollektive nicht ertragen. Und weil ich diese Erfahrung gemacht habe mit dieser Sekte, sind mir alle Ideologien, die anderen Menschen vorschreiben, wie sie leben sollen, und alle Beglückungsinstrumente zutiefst zuwider. Political Correctness, solche Dinge hasse ich, wie die Pest. Und das war, glaube ich, ein Weg über Lektüre, selbst mir selbstverständlich zu machen, wie es eigentlich kommen konnte, dass man einer solch idiotischen Vorstellung hinterherlaufen konnte. Obwohl man es doch damals auch schon hätte besser wissen können. Pol Pot und Mao. Das hätte man besser wissen können. Und über mein Studium habe ich dann über Lektüre versucht, mich selbst zu widerlegen. Und diesem Motto bin ich treu geblieben. Widerlege dich selbst, bevor es die anderen tun. Und es ist ja nicht schlimm. Und das soll man jeden Tag tun. Wenn man intellektuell redlich ist, widerlegt man sich immer selbst. Das mögen viele nicht, dass ich das tue. Aber ich finde, das ist gerade das Aufregende an einem intellektuellen Leben, dass man seine Meinung ständig ändert, weil es zeigt, die Bereitschaft zeigt, sich zu korrigieren, wenn man begriffen hat, dass etwas nicht funktioniert. Dann korrigiert man sich eben.
Aber die Tatsache, dass Sie sich dann so intensiv mit dem Thema Gewaltherrschaft beschäftigt haben, ja auch gerade mit der Stalinzeit, mit der Stalinherrschaft, Sie haben dafür 2012 den Leipziger Buchpreis übrigens bekommen für Ihr Buch Verbrannte Erde. Da geht es um die Stalin-Phase, um die Brutalität der stalinistischen Herrschaft. Hat das alles damit zu tun, dass Sie eben in jungen Jahren sich versucht haben, selbst mit diesem Thema auseinanderzusetzen, indem Sie sich so einer Gruppe angeschlossen haben? Ist das im Grunde eine spätere akademische Aufarbeitung einer Jugendphase?
Ja, unbedingt. Das ist unbedingt so. Die Generation, die vor mir kam, die hat sich mit der Sowjetunion ja noch beschäftigt, weil sie selber Kommunisten oder Linke gewesen waren und an das Emanzipationsprojekt des Bolschewismus glaubten. Also meine akademischen Lehrer jedenfalls waren noch so sozialisiert worden. Bei mir war das schon ein anderer Impetus. Für mich stand im Vordergrund die Frage, wie es eigentlich kommen konnte, dass eine Emanzipationsideologie im Blut der Millionen erstickt wurde. Und die Scham darüber, dass man das geleugnet hatte. Dass man darüber gesprochen hatte, über die Bourgeoisie und die Ausbeuter, als sei das ein seelenloses Kollektiv, das man beseitigen kann. Dass man nicht von Individuen gesprochen hat, die da umgebracht werden, sondern von der Arbeiterklasse und von der Bourgeoisie und vom Klassenfeind. Aber der Klassenfeind ist kein Abstraktum. Der Klassenfeind ist immer ein Mensch mit einem Gesicht und einer Stimme und einem Gefühl. Und jeden einzelnen Menschen muss man in seiner Einzigartigkeit wahrnehmen. Und ich habe mich gefragt, warum haben diese Kommunisten das eigentlich nicht getan? Und warum fiel das vielen so leicht, so abstrakt, über die Verschiebung, Deportation, Tötung von Menschen zu sprechen, als sei es irgendwie das Normalste von der Welt, als ob man Äpfel von einer Kiste in die nächste sortiert, kann man das auch mit Menschen tun? Das wollte ich verstehen. Deshalb habe ich mich dem stalinistischen Terror schon in meiner Studentenzeit gewidmet, weil ich darüber mehr erfahren wollte. Das ist der eigentliche Grund, das aufzuarbeiten. Und irgendwann habe ich dann ein Eigeninteresse an dem Thema. Das spielt heute gar keine Rolle mehr, meine Vergangenheit. Irgendwann ein Eigeninteresse an dieser Sache entwickelt, weil dann Fragen hinzukamen, warum gründet sich eigentlich Herrschaft auf Terror? Ganz unabhängig davon, ob das Kommunisten waren oder nicht. Warum greifen manche Regime, seien sie nun kommunistisch oder nicht, auf Terror zurück? Saddam Hussein, Idi Amin, Gaddafi, Stalin, Mao, Pol Pot,
Assad.
Das sind ja Fragen, die interessant sind. Warum kommen die einen ohne Gewalt aus, ohne Terror? Und warum sind manche Diktaturen terroristisch und despotisch? Und da reichen ja nicht so einfache Antworten wie die einen sind kommunistisch und die anderen sind religiös. Das reicht nicht aus. Man sieht ja an der iranischen Revolution, dass das zunächst ein Terrorregime war, das sich dann mäßigte. Und dann fragt man sich, wo kommt das denn? Warum mäßigen die sich? Brauchen die das jetzt nicht mehr? Also mich haben dann am Ende mehr die Herrschaftstechniken interessiert, um die Frage, unter welchen Umständen wird Gewalt für Diktatoren zu einer attraktiven Option, die sie einsetzen? Und warum, das ist das Erschreckende, warum funktioniert das eigentlich? Warum ist das nordkoreanische System intakt? Es hätte nach allen Voraussagen, die Liberale treffen, dass Menschen immer emanzipiert werden wollen, längst zusammenfallen müssen, tut es aber nicht. Weil offenkundig die Organisation der Gewalt auf eine Weise geschickt strukturiert ist, dass dieses Regime fest im Sattel sitzt.
Wieso funktioniert es bei dem einen Regime, das über Jahrzehnte hinweg aushält, wie das ja auch bei Stalin der Fall war, und bei anderen bricht es in sich zusammen, und zwar innerhalb kürzester Zeit. 18 Tage hat es bei Mubarak gedauert, ein Autokrat, der über 4 Jahrzehnte geherrscht hat. Mhm. Gaddafi wurde innerhalb weniger Monate gestürzt. All das brach wie ein Kartenhaus dann zusammen.
Ja, das ist interessant. Das sind interessante Fragen und auf die gibt es, glaube ich, gar keine generalisierenden Antworten, sondern immer nur Antworten, die die Situation genau beschreiben. Das Mubarak-Regime war kein Terrorregime, sondern eine autoritäre Diktatur mit einer mehr oder weniger vorhandenen zivilen Gesellschaft, einer Oberschicht, westlich gebildet. Also auch eine Schicht, die sozusagen Partizipation einforderte, weil sie Intellektuellen, die bestimmte Aufgaben übernehmen und Bildungsschichten nicht auf Dauer Partizipation verweigern können. Und Ägypten hatte das. Und vor allem, und das ist glaube ich das Allerentscheidendste, die Eliten im Militär haben sich vom Diktator abgewandt. Und das war einer der Gründe dafür, warum das zusammenfallen konnte.
Das heißt, er hat im Grunde die Gewalt verloren, die er ausgeübt hat.
Genau.
Womit wir wieder beim Thema wären.
Ja, aber hätte ihm, wenn Sie jetzt das Beispiel Assad nehmen, da ist ja was Ähnliches passiert. Nur Assad hat im Stile von Stalin reagiert, indem er Terror eingesetzt hat. Er hat den Gefolgsleuten sehr früh klargemacht, ich bin nicht bereit zu gehen. Weil er natürlich das Vorbild von Mubarak und Gaddafi gesehen hat, war ihm klar, dass er, wenn er jetzt auf maßlosen Terror zurückgreift und Schrecken und Furcht verbreitet, dann kann er als Schiedsrichter im Amt bleiben. Und dafür hat er auch den Bürgerkrieg riskiert. Also Assad hatte bereits eine Erfahrung. Er hat gesehen, wie andere Diktaturen gestürzt wurden. Und er hat daraus etwas gelernt und hat instinktiv auf das Mittel von Schrecken und Furcht zurückgegriffen, auf das auch Mao, Pol Pot oder Stalin zurückgegriffen haben.
Oder
sein Vater. Sein Vater, ja. Genau. Und auf perfide Weise hat da jemand klargemacht, dass er versteht, wie Macht funktioniert unter Bedingungen eines schwachen Staates.
Nun wurden Sie ja in eine ausgesprochen friedliche Zeit und Umwelt hineingeboren, 1961 am Bodensee in Radolfzell. Wie gelingt es Ihnen, diesem Thema so nahe zu kommen? Und das hört man Ihnen an, dass es Sie auch selbst bewegt.
Es sind verschiedene Elemente. Ich glaube, durch Lektüre allein wird man gar nicht begreifen, was Gewalt ist. Und wenn man die 100. Auschwitz-Geschichte liest, kann man sich doch kein Bild davon machen, was es eigentlich heißt, dass Menschen einander Gewalt antun. Mir hat geholfen, in einer Zeit der Wirren in Russland gewesen zu sein. Ich war 1991 ein Jahr in Russland. Das war die Zeit, als die Sowjetunion zerfiel, als es Bandenkriege auf den Straßen gab, der Gewaltpegel hoch war und man auch Angst hatte auf der Straße. Und man sehen konnte, man konnte das geradezu spüren körperlich, was es eigentlich bedeutete, dass Menschen nicht sicher waren. Dass die Staatsgewalt zusammenbrach, dass man Mafiosi sah, die sich staatliche Polizisten gemietet hatten, die mit ihnen Schuhe einkaufen gingen, weil diese Mafiosi eine bewaffnete Begleitung brauchten. Man konnte geradezu spüren, dass dieser Staat weg war und dass sich jeder Bandit den Staat mieten konnte, dass Menschen Angst hatten, dass es gefährlich war, in bestimmten Regionen sich aufzuhalten. Die Bandenkriege waren sichtbar zu dieser Zeit. All das hat meinen Blick doch geschärft. Und hinzu kommt auch die Erfahrung meiner Ehefrau, die aus Iran geflohen ist. Die hat die Revolution erlebt dort. Und es ist etwas anderes, wenn sie ständig von einem Menschen korrigiert werden, der erlebt hat, was Gewalt ist, was es heißt, ins Gefängnis gebracht zu werden, deren Verwandte ins Ausland flüchten mussten und die über 4 Jahre den schlimmsten Terror erlebt hat, weil das die schlimmsten Jahre waren zwischen 79 und 83. Das korrigiert das eigene Weltbild, indem einem jemand sagt, nein, das, was du für normal hältst, mag hier normal sein. Die Situation kann sich aber ändern und dann wirst du dich so und so verhalten. Das hat mir sehr geholfen, korrigiert zu werden. Das ist für mich überhaupt das Allerwichtigste, ständig korrigiert zu werden von Menschen, die ganz andere Erfahrungen gemacht haben. Das geht ja den meisten deutschen Intellektuellen ab, die Fähigkeit zur Selbstkorrektur, sich von anderen sagen zu lassen, nein, es gibt andere Kontexte, da verhalten Menschen sich anders, aber es ist nicht weniger rational als euer Verhalten, weil der Kontext ein anderer ist. Da habe ich viel gelernt.
Wie verhalten sich Menschen nach einer Revolution? Ihre Frau hat das erlebt, Sie haben es im Grunde auch erlebt in Russland, das war ja nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion. Sie erleben zunächst einmal, denke ich, einen Rausch, einen kurzen Rausch der Freiheit. Was kommt danach?
Ja, es gab in der Sowjetunion diesen kurzen Rausch. So könnte man es eigentlich gar nicht sagen, weil in der Sowjetunion die Perestroika war ja ein Prozess, der sich langsam vollzog. Man kann ja nicht sagen, dass das eine Revolution war, weil die Veränderung ja von oben kam. Es waren ja Gorbatschow und seine Leute, die entschieden hatten, die Sowjetunion muss sich reformieren. Ökonomische Reformen, politische Reformen. Gorbatschow hat ja im Grunde erst die Opposition ins Leben gerufen, indem er gesagt hat, jetzt gibt es Öffentlichkeit. Das war in den späten 80er Jahren ein großer Aufbruch. Grandios, das zu sehen, dass sich Intellektuelle zu Wort melden konnten. Es gab Diskussionen, es entstand eine freie Presse. Auf der anderen Seite, und das ist das Tragische am russischen Beispiel, und deshalb ist es jetzt auch so in Russland, wie es ist, parallel zu dieser Entwicklung gab es einen wirtschaftlichen Niedergang, konstant, bis Ende der 90er Jahre, sank das Lebensniveau, Inflation, Geldentwertung, der Staat brach zusammen, Ordnung brachen zusammen, das Gesundheitswesen, das fiel alles zusammen und die Menschen erlebten Demokratie und Marktwirtschaft als Chaos und Anarchie, als Orgie der Gewalt und als ein Leben in Unsicherheit. Und was das mit Menschen gemacht hat, ist, dass sie misstrauisch wurden. Sie glaubten Versprechungen nicht mehr, früher wurden sie auch immer belogen, jetzt wieder. Sie hatten nämlich erwartet, der Staat führt den Markt ein und dann kommt das Geld von oben geregnet. Dann kommen die Dollarscheine. Niemand wusste, wie Marktwirtschaft geht. Und am Ende hatten sich die Kommunisten bereichert, weil sie über die Betriebe und die Infrastruktur verfügten. Und die Kommunisten wurden die Unternehmer. Und die Bevölkerung hatte das Gefühl, sie sind wieder mal betrogen worden. Ich glaube, Misstrauen und das Bedürfnis nach Sicherheit und Ordnung.
Ist das dann größer als das Bedürfnis nach Freiheit?
Ja, natürlich. Das ist immer so. Wenn Sie wählen können, wenn Sie im Krieg, in Chaos und Anarchie sind und wenn Sie kein Geld mehr haben, weil die Währung entwertet ist und weil Ihre Sparguthaben weg sind und jemand sagt Ihnen, Sie haben die Wahl zwischen Parteien oder Ordnung und Sicherheit, dann wählen Sie Ordnung und Sicherheit. Und in prekären Verhältnissen sind Menschen konservativ. Liberal und offen und tolerant sind Menschen, wenn sie im Frieden leben und in Sicherheit. Das ist eine völlige Illusion, anzunehmen, man könne sich den Liberalismus und die offene Gesellschaft im Krieg erlauben. Das ist absurd, eine absurde Vorstellung. Menschen und in prekären Umständen sind konservativ, weil sie nicht wollen, dass ihr Leben sich ständig verändert. Das ist ja auch etwas, was man in Deutschland nicht begreift, dass Menschen, die arm sind, die von Hartz IV leben, die auf der Verliererseite des Lebens stehen, die wollen nicht, dass sich ihr Leben jetzt gerade schon wieder verändert, weil sie strukturell konservativ sind. Das müssen sie auch sein, weil sie nicht so viele Optionen im Leben haben. Mir hat ein russischer Arbeiter gesagt, ich brauche meinen Mund nur zum Essen. Ich muss damit nicht mehr machen. Das reicht mir schon. Aber das kriege ich hier nicht. Damit ist mir klar geworden, dass er sich von der Meinungsfreiheit nicht so viel erhoffen konnte. Er hätte sein Leben überhaupt nicht beeinflusst, wenn er seine Meinung gesagt hätte. Sondern Sicherheit und Ordnung war das Entscheidende und das ist der Grund, warum Putin populär war.
Aber ist das nicht eine sehr, sehr ernüchternde Erkenntnis? Ich erinnere mich an die Begeisterung nach den Aufbrüchen in der arabischen Welt, dem arabischen Frühling, wo alle dachten, jetzt Klar. bricht dort die große Freiheit an. Gewählt wurde dann in Ägypten am Ende ein Machthaber namens Sisi, ja. ein Militärmachthaber. Ja. Die Verhältnisse heute sind in Ägypten um einiges autoritärer, als sie es unter Mubarak waren. Ja. Ist es das, was Sie meinen, dieses Bedürfnis nach Sicherheit überwiegt, drückt im Grunde den Wunsch nach Freiheit beiseite?
Ja, man kann ja sagen, dass dieser Enthusiasmus, den hat es ja in Libyen gar nicht gegeben, aber in Ägypten gab es diesen Enthusiasmus, den gab es ja nur in der Zeit, als die staatlichen Strukturen und die Sicherheitsbedingungen gegeben waren. In dem Augenblick, wo das zusammenfiel und das Chaos einzog in Ägypten, war der Enthusiasmus ja sehr schnell beerdigt. Und in Ägypten haben am Ende, muss man sagen, auch die Gebildeten, die Bürgerlichen. Ich habe selbst einen Studenten aus Ägypten gehabt, dessen Vater Oberst in der ägyptischen Armee ist, der an der Revolution gegen Mubarak teilgenommen hat, mir dann aber gesagt hat, naja, wenn jetzt die Muslimbrüder gewinnen, dann werden sie die westlichen Eliten aus dem Land treiben und das in eine schlimme Terrordiktatur verwandeln. Das wollen wir nicht. Und deshalb ist es mal besser, 10 Jahre Militärdiktatur zu haben. So, das hat mir ein aufgeklärter, liberaler, freundlicher Student gesagt, der selber deprimiert war darüber, dass es so ist. Aber er war Realist genug, einzuschätzen, dass er mit Argumenten die Muslimbrüder nicht wegkriegen würde und dass das Experiment einer westlichen offenen Gesellschaft in Ägypten jetzt nicht verwirklicht werden kann. Und das hat ihn sehr bedrückt. Er fand es bedrückend. Ich finde es auch bedrückend. Aber am Ende steht man vor dieser Wahl. Soll man das Land in Chaos versinken lassen wie in Syrien? oder wählt man diese Alternative? Oft gibt es nur diese Alternativen.
Ist das für Sie eine Konstante in der jüngeren Geschichte, vielleicht auch schon überhaupt in der Geschichte, dass in existenziellen Krisenzeiten das Bedürfnis nach Sicherheit eigentlich das Primärbedürfnis ist und wir das nicht sehen wollen, weil wir in Sicherheit leben?
Ja, natürlich. Wenn Ihnen morgen jemand Ihr Haus wegsprengt und die Polizei nicht kommt, dann werden Sie sich am nächsten Tag kaum noch für die Debatten politischer Parteien interessieren, sondern Sie werden sich dafür interessieren, dass Sie da geschützt werden. Und das ist ja genau das, was in Willkürsystemen, in Bürgerkriegen passiert, dass Menschen nicht mehr für den nächsten Tag planen können. Und wenn sie nicht mehr für den nächsten Tag planen können, dann sind ihnen langfristige Strategien von politischen Parteien egal. Sondern dann wollen sie, dass ihre Umwelt, vor allem wenn sie Familie und Kinder haben, dass diese Umwelt irgendwie sicher ist.
Und wir wissen ja auch nicht, wie unmittelbar Gewalt wirkt. Das spielt sich nicht in unserer Erfahrungswelt ab. Sie haben in Ihrem Buch Räume der Gewalt, das ist, glaube ich, das Letzte, das Sie geschrieben haben, es so formuliert, wer mit Gewalt konfrontiert wird, wer ihr begegnet, der beginnt eine Reise in eine andere Welt. Wohin führt diese Reise?
Das hängt davon ab, wie ein Mensch strukturiert ist, dem Gewalt begegnet. Jeder wird vielleicht schon mal die Erfahrung gemacht haben, wie das ist, wenn man einen Schlag ins Gesicht bekommt. Was das mit einem macht. Wenn man plötzlich überfallen wird oder wenn man Opfer von einem Überfall geworden ist oder Opfer einer Vergewaltigung. Diese Menschen verändern sich, weil sie das im Kopf behalten. Und sie werden anschließend anders über ihre Umwelt denken. Sie werden vor allen Dingen das Weltvertrauen nicht mehr haben. Nämlich das Vertrauen darauf, dass der andere die Grenzen meines Körpers respektiert. Das Vertrauen haben wir. Mit dem laufen wir herum. Und das wird in dem Augenblick, wo jemand einfach Opfer von willkürlicher Gewalt auf der Straße wird, zutiefst erschüttert. Das Vertrauen darauf, dass andere die Grenzen des eigenen Körpers respektieren. Das führt dazu, dass Menschen misstrauisch werden, sie können traumatisiert werden, sie können
selbstgewalttätig werden.
Sie können Rachegelüste haben, sie können jede Nacht davon träumen, den anderen umzubringen. In jedem Fall wird die Gewalt das Leben dieses Menschen so verändern, dass alles, was er oder sie tut, etwas mit dieser Gewalt zu tun hat. Das meinte ich damit. Man betritt ein anderes Land oder ein anderes Reich, in dem alles, was man tut, mit dieser Erfahrung zu tun hat. Das verändert einen stark. Denken Sie an Jan-Philipp Reenzmer, der eine schreckliche Erfahrung gemacht hat, als er entführt wurde und in diesem Keller eingesperrt wurde von bösartigen Psychopathen. Und das hat sein Leben komplett vom Fuß auf den Kopf gestellt. Komplett verändert.
Und man wird es nicht mehr los.
Nein, er wird es nicht mehr los. Und das ist eine furchtbare Erfahrung. Und die strukturiert sein Leben. Das wird ihn sein Leben lang begleiten, ja, dass ihm jemand den Revolver an den Kopf gehalten hat. Das wird man nicht vergessen.
Herr Barbarowski, das ist ja auch eine Erfahrung, die jetzt Millionen Menschen gemacht haben, die in den vergangenen Monaten zu uns gekommen sind, nach Europa, vor allem nach Deutschland. Viele Flüchtlinge, die eben konfrontiert waren mit all dem, was Sie so eindrücklich beschreiben. Und man hört ihnen auch die Empathie an. Trotzdem sind Sie einer derjenigen Wissenschaftler, Intellektuellen, Historiker, die massive Kritik an der Flüchtlingspolitik der Bundesregierung geübt hat. Warum?
Ich glaube, ich bin nicht einer der wenigen. Ich bin einer der wenigen, die es sich trauen, es zu sagen. Es ist ja nicht angenehm, wenn man es sagt, bekommt man den Druck zu spüren. Man wird zum Nazi gemacht, zum Rechtsradikalen. Es gibt ja eine ganze Bandbreite von Beschimpfungen, die auf Kritiker herab regnen, wenn man einfach mal auf den Pragmatismus verweist oder auf Realismus. Ich sehe genauso wie die meisten Menschen, dass man Menschen, die in Not geraten sind, helfen muss. Das ist ja überhaupt gar keine Frage. Und dass man Bürgerkriegsflüchtlinge aufnimmt, ist auch vernünftig. Das tut man auch. Das ist auch Staatsräson der Bundesrepublik. Aber es ist ja etwas anderes passiert. Passiert ist ja, dass die Bundeskanzlerin und die Regierung erklärt hat, es könne jeder kommen, der kommen wolle, dass es Obergrenzen nicht geben könne und sozusagen jeder herzlich eingeladen ist, wenn man ein freundliches Gesicht zeigen wolle. Nun kann man das machen. Ich würde aber sagen, dass Politik, die mit dem Möglichen rechnen muss, nicht gesinnungsethisch handeln soll, sondern verantwortungsethisch. Man muss sich also überlegen, welche Folgen das politische Handeln für die Gesellschaft hat, in deren Auftrag man regiert. Nirgendwo im CDU-Programm stand drin, dass Grenzen geöffnet werden müssen und dass Einwanderung unbegrenzt funktionieren kann. Das ist also eine neue Entscheidung gewesen. Die ist nicht über das Parlament abgesegnet worden. Es ist niemand im Parlament gefragt worden. Es gab nicht mal eine Debatte darüber. Und vor allen Dingen hat das in vielen Ländern zu der Auffassung geführt, dass Deutschland ein offenes Land ist, in das jeder einwandern kann. Und dort gab es völlig unrealistische Vorstellungen davon, was man in Deutschland machen kann. Das Zweite ist, es ist nicht klug, Einwanderung mit der Flüchtlingsfrage zu verbinden. Die Aufnahme von Flüchtlingen ist das eine, aber wenn man es damit vermischt, wir lösen damit unser Rentenproblem oder wir würden damit den Fachkräftemangel beheben und Einwanderung organisieren, ist das falsch, weil das Asylverfahren gar nicht danach fragen darf, welche Qualifikation jemand hat, sondern ob er verfolgt ist. Und deshalb ist das Asylverfahren überhaupt kein Instrument zur Einwanderung. Und das Dritte, ganz Fatale ist, es gibt bereits Menschen, die hier wohnen. Und wir leben gerade in Berlin, jetzt da diese Lager geöffnet werden und die Menschen auf den Wohnungsmarkt kommen. Es gibt Verteilungskämpfe über den sozialen Wohnungsbau unter den Ärmsten in dieser Gesellschaft. Und es ist ein Problem, dass wenn Menschen, die hierher kommen, nicht einen Pfennig einbezahlt haben, in die Sozialsysteme am ersten Tag bekommen sollen, wofür Sekretärinnen, Friseusen und so weiter ihr Leben lang hart gearbeitet haben. All das hat zwei Seiten. Und die eine Seite sind die Menschen, die schon da sind. Und wenn Menschen das Gefühl haben, die Politik weiß nicht, was sie tut, sie hat keinen Plan und sie erklärt auch noch, sie wolle gar keinen Plan haben und sie könne auch keinen haben, dann werden Menschen sagen, nun gut, wenn ihr nichts wisst, nichts wollt und nichts könnt, wozu brauchen wir euch? Das war mein Punkt, dass Politik verantwortungsethisch und pragmatisch handeln muss. Wenn sie das nicht tut, wenn sie das Unmögliche fordert, wird sie das Mögliche nicht bewältigen können. Das ist meine Kritik gewesen. Und es hat gar nichts damit zu tun, dass ich gegen Einwanderung sei oder dass man Flüchtlingen nicht helfen solle. Im Augenblick kippt die Stimmung in Deutschland. Und das, was die Regierung eigentlich erreichen wollte, das erreicht sie jetzt nicht. Sie hat das Gegenteil von dem bewirkt, was sie bewirken wollte. In dem Sinne könnte man mit Max Weber sagen, das moralisch Gute kann das Schlechte bewirken.
Setzen Sie sich da nicht dem Risiko aus, dass da doch so mancher denken wird, der Babarowski redet wie sein Kollege Meuthen von der AfD?
Das ist mir eigentlich egal. Ich vertrete das, was ich für vernünftig halte. Man sollte als Intellektueller immer nur darauf hören, stimmt das Argument und nicht wer trägt das Argument vor. Und was wir in Deutschland gerade machen, ist, dass wir Menschen nur noch nach ihrer Gesinnung beurteilen und nicht mal nach ihren Argumenten. Das ist mir völlig wurscht, ob das Argument von einem Kommunisten, einem AfDler oder einem Sozialdemokraten kommt, wenn ich es für richtig halte. Das ist mir völlig egal.
Das mit dem deutschen Asylrecht würde ich gern noch mal ansprechen. Ja. Also Sie sind für das Asylrecht. Sie sind dafür, dass Menschen, die aus dem Bürgerkriegsland Syrien, Irak, Afghanistan kommen, hier in Deutschland Schutz bekommen.
Naja, ich denke, Bürgerkriegsflüchtlinge sind ja eigentlich nicht fürs Asylverfahren gedacht. Es gibt ja nochmal die Bürgerkriegskontingente, Flüchtlinge. Das Asylrecht war ja nicht gemacht für Flüchtlinge aus Bürgerkriegsgebieten, sondern das Asylrecht ist dafür gemacht, politisch verfolgten Menschen aus allen Ländern eine Heimat zu geben und Schutz zu gewähren. Und das wird alles durcheinander geworfen. Bürgerkriegsflüchtlinge gehören nicht ins Asylverfahren, sondern es muss ein anderes Verfahren sein. Und dann gibt es das Asylverfahren und es gibt die normale, gesteuerte, geregelte Einwanderung. Das muss man voneinander trennen. Das wird aber nicht getan. Es wird alles in einen Topf geworfen. Und das Asylrecht ist nicht dafür gemacht worden, Bürgerkriegsflüchtlinge, 2 Millionen Menschen in ein Verfahren zu schicken. Dafür ist es nicht gemacht worden. Und das sollte es auch nicht sein.
Sie haben selbst geschrieben, wer Gewalt erlebt hat, kommt mit dem Trauma, an dem er leidet, leichter zurecht, wenn er den Schauplatz des Grauens verlässt und dorthin geht, wo keine Gewalt herrscht. Mhm. Insofern müssten Sie doch tiefes Verständnis haben, gerade vor dem Hintergrund Ihrer akademischen Arbeit, dafür, dass Hunderttausende derzeit versuchen, nach Europa zu kommen.
Natürlich, aber das ist ja eine moralische Frage. Natürlich habe ich dafür Verständnis, würde ich genauso tun. Aber wenn Sie jetzt moralisch argumentieren und sagen, alle Menschen, die in Bürgerkriegsgebieten leben, wollen da weg, weil sie anderswo schöner leben können, dann antworte ich darauf, ja, das stimmt. Aber kann das im Umkehrschluss heißen, dass alle Menschen dann auch nach Deutschland kommen müssen? Das kann allein schon aus numerischen Gründen überhaupt nicht gehen. Das meint mit Verantwortungsethik. Natürlich kann man sagen, ja, natürlich, aber irgendwann muss dann die Regierung mal einen Schluss sagen. Dann kann sie nicht mehr moralisch handeln. Sie muss dann irgendwann sagen, so, nach 10 Millionen Einwanderern muss Schluss sein, weil es keine Wohnung mehr gibt oder weil das Sozialsystem zusammengebrochen ist. Das Sozialsystem ist nationalstaatlich organisiert und deshalb brauchen wir Grenzen. Wir haben kein europäisches Sozialsystem. Und Menschen, die aus solchen Gebieten kommen, müssen erstmal ins Sozialsystem einwandern. Es geht gar nicht anders, weil sie schutzbedürftig sind. Aber es liegt auf der Hand, dass dieser Schutz eine zahlenmäßige Begrenzung haben muss. Und wenn er das nicht hat, dann fallen Systeme auch zusammen. Das meine ich mit Verantwortungsethik. Verstehen kann ich das, dass Menschen kommen. Ob es vernünftig ist, jeden aufzunehmen, ist eine andere Frage.
Fürchten Sie, dass wir jetzt mit einem Mal mit Menschen konfrontiert sind, die Gewalterfahrungen gemacht haben, von denen wir keine Erfahrung haben, die aber auch uns in unserer scheinbar friedlichen Gesellschaft bald einholen könnten?
Ja, natürlich wird das so sein. Es muss nicht so sein, aber es kann so sein. Ich will es Ihnen mal an einem Beispiel deutlich machen, von dem der deutsche Staat offenkundig überhaupt keinen Begriff hat. In diesen Flüchtlingsaufnahmelagern ist ja der Staat nicht präsent. In diesen Lagern ist keine Polizei, das sind private Sicherheitsdienste, die Sprachen der Menschen nicht verstehen, die angekommen sind. So, was machen diese Menschen in diesen Lagern? Sie müssen ja irgendwie Macht- und Herrschaftsverhältnisse organisieren, ohne Staat. Im Grunde sind diese Flüchtlingsaufnahmelager staatenlose Gebilde. Und jetzt kann zweierlei passieren. Wenn man Glück hat, sind die Mächtigen, die sich da zusammentun, und das sind Männergruppen, die sie schon kennen, können dafür sorgen, dass die anderen friedlich bleiben. Das wäre der gute Fall. Der negative Fall ist, dass Gruppen von Männern die anderen Gruppen terrorisieren, Schutzgeld erpressen oder Schutz anbieten gegen sexuelle Leistungen. Das ist ja, was in solchen Kontexten passiert. Und da hängt es sehr entscheidend davon ab, sind diejenigen, die da sind, mit Gewalt vertraut? Können sie damit umgehen? Haben sie Erfahrung damit oder haben sie es nicht? Die Opfer sind die Machtlosen, die Schwachen, die Frauen und die Kinder. Und es kommt darauf an, ob es dem deutschen Staat gelingt, diese Leute so in die Gesellschaft zu integrieren, dass aus der Latenz nicht Realität wird. Aber ich komme nochmal darauf zurück, das gelingt nur, wenn sie die Einwanderung begrenzen. Sie können nicht 800.000 junge Männer zwischen 20 und 30, die nicht zur Schule gegangen sind, da können Sie nicht den Leuten sagen, die wollen sich jetzt in 3 Jahren integrieren. Die werden frustriert sein, sie werden Verlierer sein. Es muss nicht so kommen, aber es könnte so kommen. Und ich denke, Politik, die ja strukturieren soll und planen soll und Strategien entwickeln soll, muss so etwas im Blick haben. Sonst hat sie ihre Aufgabe einfach verfehlt.
Herr Barbarowski, nun beschäftigen Sie sich, ich glaube, seit 15 Jahren mit dem Thema Gewalt, schreiben ein Buch nach dem anderen, in dem Sie versuchen, diesem Thema näher zu kommen, und Sie sind ihm sehr nahe gekommen. Was hat eigentlich die jahrelange Beschäftigung mit Gewalt mit Ihnen persönlich gemacht?
Die Beschäftigung mit Gewalt verändert ja auch den, der darüber schreibt. Ich weiß, dass Kollegen damit unterschiedlich umgehen. Ich kenne auch Holocaust-Forscher, die das weit von sich weghalten können, die da mit kühler Distanz schreiben können. Ich kann das nicht so gut. Also mich hat es dann auch mitgenommen. Also ich vergesse dann auch Texte nicht, die ich gelesen habe oder Szenen, die ich mir angesehen habe. Die bleiben natürlich auch im Kopf. Und das verdüstert natürlich die Stimmung. Und es ist nicht etwas, was einen das ganze Leben begleiten soll. Und weil das so ist, werde ich mich jetzt auch von dem Thema abwenden. Ich arbeite darüber nicht mehr, ich schreibe darüber auch nichts mehr und will das auch in Zukunft nicht mehr machen, genau aus diesem Grund. Im Grunde habe ich auch das Gefühl, alles dazu gesagt zu haben. Und ich möchte mich jetzt auch mit angenehmeren, freundlicheren Themen beschäftigen, die mir auch Freude im Alltag machen. Das macht ja keine Freude, über Gewalt zu arbeiten.